Ich heiße euch herzlich willkommen zu Der Gaming Podcast, euer Podcast für Liebhaber der Spielekultur. Heute geht es ums Rennen und Springen. Zwischen den Jahren 1983 und 1985 fand etwas statt, das als Videogame Crash bezeichnet wird. Die Kombination aus zu vielen unterschiedlichen und nicht kompatiblen Systemen einerseits sowie die Überflutung des Marktes mit Schmutzspielen andererseits führten dazu, dass die gesamte Gaming-Branche beinahe kollabierte. Begleitet wurde dieser Crash, der einen Großteil der Hersteller vom Markt fegte, vom Niedergang des einstigen Marktführers Atari. Doch dann brachte ein japanischer Videospieleentwickler namens Nintendo seine erste Heimkonsole mit austauschbaren Spielmodulen auf den Markt. Der Family Computer erschien 1983 in Japan, 1985 unter dem Namen Nintendo Entertainment System in den USA und 1986 in Europa. Nintendo begann im Jahr 1889 damit, Hanafuda-Spielekarten zu produzieren und avancierte schnell zum Marktführer. In den 1970er Jahren begann das Unternehmen dann damit, Videospiele im Arcade-, Heimkonsolen- und Handheld-Bereich zu entwickeln. Allerdings mussten sowohl Nintendos Heimkonsolen, die Color TV-Reihe, als auch die Game & Watch Handhelds ohne austauschbare Module auskommen und konnten lediglich auf einige wenige vorinstallierte Spiele zurückgreifen oder wie im Fall der Handhelds sogar nur auf ein einziges Spiel. Mit der Veröffentlichung des NES machte Nintendo etwas sehr Kluges. Sie erlaubten nicht jedem dahergelaufenen Entwickler, sein schlecht oder unfertig programmiertes Spiel auf der Konsole zu veröffentlichen, sondern sie führten einen Mindeststandard ein. Das Nintendo Seal of Quality war das Versprechen, dass der Kunde sein Geld hier nicht für ein unspielbares Stück Software ausgibt. Natürlich gab es trotzdem deutliche Qualitätsunterschiede zwischen den auf dem NES veröffentlichten Spielen, aber es wurden keine technischen Totalausfälle mehr vertrieben, was die Videospielbranche vor ihrem Untergang bewahrte. 1985 veröffentlichte Nintendo ein Spiel, das maßgeblich zum Erfolg des Famicom bzw. NES beitrug. Super Mario Bros., der Nachfolger der Arcade-Hits Donkey Kong und Mario Bros. Anders als seine Vorgänger, deren Level jeweils nur aus einem einzigen Bildabschnitt bestanden und vertikal verliefen, ist Super Mario Bros. Ein Sidescroller. Die Kamera folgt dem Spieler, während dieser sich horizontal durch die Level bewegt. Entwicklerlegende Shigeru Miyamoto, der als Begründer des Jump'n'Run-Genres gilt, setzte mit diesem Spiel ein Zeichen. Nach seinen Arcade-Erfolgen wollte er einen konkurrenzlosen Konsolenplattformer kreieren. Das hat er geschafft. Und nicht nur das, er hat ein im Jump'n'Run-Genre bis heute konkurrenzloses Franchise kreiert. Super Mario Bros. Ist ein Meisterwerk und eins der bedeutendsten Videospiele aller Zeiten. Ein Spiel zu entwickeln, das fast 40 Jahre nach seinem Release noch genauso viel Spaß macht wie damals, ist eine Gabe. Miyamoto zeichnete die Level von Hand auf Millimeterpapier und versuchte, das Verhalten der Spieler vorauszuahnen, um den weiteren Levelverlauf darauf aufzubauen. Mit seinen 32 Level hatte das Spiel seinerzeit einen durchaus beachtlichen Umfang. Den Konsolentiteln dieser Generation merkt man ihre Arcade-Wurzeln noch deutlich an. Diese Spiele sind für heutige Verhältnisse recht kurz und darauf ausgelegt, immer und immer wieder gespielt zu werden. Doch sie wollen nicht einfach durchgespielt, sondern gemeistert werden. Darum auch der Punktezähler. Wie in der Spielhalle ist es möglich, das Spiel nicht nur zu beenden, sondern es mit einem möglichst hohen Punktestand zu beenden. Der Reiz liegt darin, den Highscore eines Freundes, der diesen lange für unerreichbar hielt, doch noch zu übertreffen. Die Sprungphysik mag heute nicht mehr zeitgemäß sein, aber verglichen mit anderen Plattformern seiner Zeit punktete Super Mario Bros. Mit dem Gefühl der totalen Kontrolle über die Spielfigur. Allein die Möglichkeit, dass Mario sich im Sprung nach rechts oder nach links bewegen lässt, war revolutionär. Die Level sind vollgepackt mit Geheimnissen und selbst nach vielen Jahren habe ich noch gelegentlich etwas Neues entdeckt. Das Spiel ist fordernd und das ist gut so. Wer sich die Gegnerplatzierungen gut einprägt, wird weniger Probleme haben als andere. Legendäre Mario-Items wie der Superpilz, die Feuerblume und der Powerstern wurden hier bereits etabliert. Super Mario Bros. Ist genial designt und hatte aus diesem Grund auch kein nerviges Tutorial nötig. Das erste Level des Spiels ist das Paradebeispiel für großartiges Leveldesign. Mario steht zu Beginn auf der linken Seite, was dem Spieler suggeriert, dass er nach rechts laufen soll. Macht er das, sieht er blinkende Blöcke in der Luft, auf denen sich ein Fragezeichen befindet. Da er wissen möchte, was es damit auf sich hat, wird er versuchen, dagegen zu springen. Wie das mit dem Springen funktioniert, ist nicht schwer herauszufinden, da der NES-Controller nur über zwei Aktionsbuttons verfügt. Und um auf Nummer sicher zu gehen, kommt dem Spieler auch schon der erste Gegner entgegen, ein Goomba, der ihm gar keine andere Wahl lässt, als zu springen. Danach folgen mehrere Röhren, die immer höher werden und so aufzeigen wollen, dass Mario höher springen kann, wenn er rennt. Das Spiel führt alle relevanten Spielmechaniken bereits in diesem Level ein. Spätere Level sind lediglich anspruchsvollere Variationen dieser Mechaniken. Doch selbst das beste Leveldesign hinterlässt keinen dauerhaften Eindruck ohne die passende musikalische Untermalung. Koji Kondo schuf hier einen Soundtrack für die Ewigkeit. Die vier Level-Themes lösen jeweils ganz unterschiedliche Emotionen beim Spieler aus. Das jazzig-fröhliche Super Mario Bros. Theme soll einfach Spaß machen. Das mysteriöse Underground-Theme will den Entdeckerdrang wecken. Das Waterworld-Theme betont als Walzer die Andersartigkeit der Bewegungsabläufe. Und King Koopas Castle-Theme erzeugt Druck durch seine Atonalität. Der gesamte Soundtrack des Spiels am Stück durchgehört geht nur 9 Minuten und dennoch ist es einer der wichtigsten und besten Soundtracks der Gaming History. Shigeru Miyamoto und Koji Kondo legten mit diesem Spiel den Grundstein für den Ruf, den Nintendo heute unter seinen Fans genießt. Und wer die Hardcore-Nintendo-Fans kennt, weiß, dass diese dazu neigen, ihrer Lieblingsfirma auch dann den Rücken zu stärken, wenn sie eher einen Arschtritt verdient hätte. Der Grund dafür ist simpel. Wir sind mit Nintendo aufgewachsen, noch bevor ich jemals ein Buch in der Hand hatte oder bewusst einen Film gesehen habe, war ich in den von Nintendo geschaffenen Welten unterwegs und erlebte Abenteuer. Super Mario Bros. Ist nicht einfach irgendein Videospiel, es ist mein erstes Videospiel und darum etwas Besonderes für mich. Aber auch wenn es nicht so wäre, würde das nichts daran ändern, mit was für einem epochalen Meisterwerk wir es hier zu tun haben. Schlechte Spiele sind wie schlechter Wein. Sie werden einfach alt. Gute Spiele sind wie guter Wein. Sie reifen und bringen ihre Eleganz erst dann zu vollem Ausdruck, wenn sich keine ihrer Eigenschaften mehr in den Vordergrund drängt. Dafür müssen aber die Voraussetzungen stimmen. Sowohl die Herkunftsregion als auch die Rohstoffqualität haben Auswirkungen auf das Endprodukt. Die teuerste Flasche Wein der Welt ging im Jahr 2018 für 489.000 Euro an den Meistbietenden. Ein originalverpacktes Exemplar von Super Mario Bros. Wurde 2021 für 561.000 Euro versteigert. Ja, edle Weine sind eben kostspielig. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr keinen meiner Podcasts verpassen wollt, solltet ihr nicht vergessen, mich zu abonnieren. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.